Tollcast, dein Tolkien-Podcast.
Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Tollcast Nummer 77 und...
Psst.
Moment, ich schwitze. Ah, was sieht er da schon wieder?
Die haben den MagSafe zurückgebracht.
Okay, Titel wieder schon gefunden. Die haben den MagSafe wieder zurückgebracht.
Nein, ich weigere mich.
So, kann man bitte mal hier zur Live-Sendung kommen? Wir sind wieder live.
Ich wusste doch, da war doch irgendwie etwas heute Abend.
Also, nein. Also, herzlich willkommen da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Tollcast, den Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Heute mit der Nummer 77 und wir sind heute wirklich live am Montag, den 18.10.2021 und es ist jetzt nach meiner Uhr 19.31 Uhr und auch an dieser Stelle alle recht herzlich willkommen im Discord-Chat. Hallo, schreibt mal. Hallo, danke. Okay. Wir sind da, ich bin natürlich wieder nicht alleine, Tobias ist auch da, habt ihr schon gehört, aber wir sind noch viel, viel mehr. Ich fange erstmal bei der Dame an. Hallöchen, Annika.
Guten Abend.
Ja, und Tobias ist auch da, hallöchen. Ja, Servus. Jetzt guckt sich schon wieder die Keynotes.
Ja, ja, passt schon. Ich glaube, da ist noch jemand da.
Ja, und unser Praktikant, offiziell jetzt Praktikant Jonas ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
So, und damit es hier überhaupt noch vorangeht, weil der Tobias, der ist irgendwie komplett in Apple Keynotes versunken, gebe ich hier mal so einen kleinen Überblick, was wir hier heute haben. Dieser Tobias macht mich gerade völlig verrückt.
Wir müssen das nächste Mal, wenn wir irgendwas aufnehmen, vorher gucken, was da parallel an Programm geboten ist.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren zuerst da und dann meinte Apple, nachdem wir den Termin rausgegeben haben, ach, das ist ein geiler Termin, den nehmen wir auch.
Ja,
das
stimmt.
Ja, super. Also es könnte eine sehr Apple-lastige Folge heute
sein. Nein, überhaupt nicht.
Wir haben natürlich wieder ein bisschen Feedback von euch reinbekommen. Recht herzlichen Dank nochmal dafür. Weiteres Hauptthema heute noch, Veta-Workshop, dann eine Stunde History, danach haben wir noch ein kleines, jetzt muss ich wieder scrollen, Tolkien in den Medien, dann wird uns irgendjemand von den Anwesenden hier ein bisschen was über die Magic Con erzählen, nochmal etwas über Amazon danach. Dann wird uns ein neues Buch vorgestellt, die neue Herr der Ringe-Ausgabe. Natürlich wieder eine Runde Adapedia Roulette. Ein bisschen kurz notiert und ein paar Termine. So, und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Tobias kriegt das heute gar nicht mit dem Feedback hin. Ich glaube, das machen Annika und Jonas. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte. Viel Spaß.
Na, dann fange ich doch gleich mal an. Er schreibt, da ich es jetzt einige Male gehört habe und mich aus Gründen berufen fühle, hier mein Feedback zum neuen Intro/Outro. Das Intro ist wirklich ausgesprochen passend gewählt. Es erinnert an Startbildschirme von Fantasy-Videospielen. Man hat also direkt den Eindruck und das Gefühl, jetzt kommt der Nicht-Alltag. Ebenso das Outro. Da man am Ende von 76 Folgen immer und ohne Ausnahme mit guter Laune entlassen wird, hat man jetzt auch den passenden Soundtrack dazu. Nochmal, passender geht es kaum, Klimpermadenmädchen approved.
Bin ich aber sehr, sehr froh. Wo ist die Klimpermade eigentlich? Ist die auch im Discord? Hat bislang noch nichts von sich gegeben. Erst große Sprüche machen. Bis jetzt
auch noch nicht, weiß ich nicht.
Ja,
Klimper mal, wenn du da bist.
Anni.
Hier klimpert nichts.
Nächstes Feedback.
Nächstes Feedback kommt von Cornelia. Sie schreibt, hallo, hab gestern euren Live-Podcast hören können. Vielen Dank, es war sehr schön. Noch lustiger als sonst und trotzdem noch informativ. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr mehr Live-Folgen macht.
Tada.
Tada, Wunsch erfüllt. Machen wir doch gerne.
Und Stefan schreibt uns, hi, ich habe keine Ahnung, ob ihr das bereits berichtet habt, aber Google hat mir das gerade vorgeschlagen. La Contea Gentil, ein Mann in Italien, baut erst für sich und seine Familie ein Haus im Hobbit-Style und entscheidet sich, diesen Traum mit anderen zu teilen. Der Herr der Ringe Online verschenkt noch länger sehr viele seiner Inhalte. Und warum Tobias allerdings ein Audio-Feedback möchte, ist mir unklar, sollte aber, falls gewünscht, auch funktionieren. Auch wenn mein gesprochenes Hochdeutsch fast so schlecht wie mein Englisch ist. So etwas habe ich noch nie gemacht, erhofft also keine Wunder. Grüße nach Oberbayern und Norddeutschland aus dem Hinterwinkel Niederbayerns.
Ey. Wie spricht man denn in Niederbayern?
Anders.
Niederbayerisch.
Ja.
Das kann auch nur, das kann nur vom Norddeutschen kommen. Ja, ja. Also.
So, war es das schon mit der Sendung?
Ja,
nee, das war's mit dem Feedback.
Und tschüss.
Mit dem Feedback.
Und jetzt habe ich hier Veta Workshop stehen. Tobias.
Nee.
Da gibt's was Neues.
Ja, Jonas? Hab ich raus.
Jonas
ja,
hat's reingetragen.
Hab ich in.
Jonas?
Jonas hat, war voll fleißig.
Schon fleißig.
Ja, natürlich.
Ja. Komm, dafür kriegst du hier extra für weil du es bist, kriegst Discord jetzt das hier. Kleinen Moment. Hier. Warum macht er das? Ich rede
du kannst schon mal weiter.
Ich rede einfach schon mal weiter. Also ja. Veta hat neues
Zeug
vorgestellt.
Du darfst ein kleines bisschen leise drehen. Etwas leiser drehen.
Und zwar die Argonas hat Veta vorgestellt. Gibt die allerdings noch keinen Preis. Der wird erst in 2 Stunden 23 Minuten vorgestellt. Hat aber eine Größe von 39 cm breit, 34 cm hoch und 37,5 cm tief.
Und 12 Kilo schwer. Also das scheint schon.
Und 12 Kilo schwer.
Also ich tippe mal so auf 2000. Zwischen 1, 2 und 2.
Ja, bestimmt.
Wie nehmen wir bei dem Preis?
Also 15 Kilo ist schon heftig.
12.
12, ja gut. Es ist 12, dann auch 15. Schon wurscht. Ihr wisst doch, wie gut ich mit Zahlen umgehen kann.
Dann gibt es noch neue Figürchen. Einmal den Lurz.
Den Lurz?
Den Lurz für 103 Euro. Genau, 20 Zentimeter breit, 25 Zentimeter hoch und 22,3 Zentimeter tief. Und 0,802 Kilo.
Dann gibt es auch schon etwas, was schon wieder ausverkauft ist.
Ja, der Saruman, der war nicht sonderlich lang zu haben auf seinem Thron.
Es gab ja auch nur 703 Stück.
Ja.
Nur.
So viele Saurons.
Sarumans.
Ach so, ja.
Sarumanen.
Sarumani.
Sarumani.
Ja, wir sind heute wieder so ernst.
Der ist schon wieder weg. Und dann gibt's noch Mini-Epics.
Oh.
So Mini-Figürchen. Ist, glaube ich, so ein bisschen Vetas Antwort auf, wie heißen die mit den großen Köpfen?
Funko Pops.
Funko Pops, genau. Da gibt's einmal den Gimli und einmal den Radagast.
Aber gibt's die nicht schon länger? Also mir kommen die irgendwie bekannt vor. Vielleicht gibt's die jetzt wieder.
Nee, der Gimli ist eine limitierte Edition.
Ach, den mit dem Fass gab's vorher noch nicht, ne? Korrekt. Und den Radagast, kam der mir nur so bekannt vor?
Das weiß ich nicht.
Also er ist von der sonst gleich und ich glaube auch der Radagast steht ja nicht schon unten bei uns.
Nee, den haben wir noch nicht. Den Gimli auch nicht.
Okay, den hat er schon bestellt.
Nee, ich bin nämlich jetzt ganz vorsichtig bei Veta. Weil,
warum bist du jetzt ganz vorsichtig? Bei Veta brauchst du doch nicht ganz vorsichtig sein. Das, was die herstellen, ist immer top. Reine Qualität.
Am Arsch die Räuber. Hier bitte dramatische Musik einspielen, Regie.
Ja, du bist selber die Regie. Komm.
Ich hatte ja dann schon gesagt, dass ich eigentlich ja nur noch die Hobbithöhlen und Co. kaufe, also das Kleine, womit ich mich identifiziere. Und hatte total vergessen, dass ich vor Urzeiten schon Smaug the Magnificent gekauft hatte, irgendwie 128 Euro netto. Und wir haben irgendwie schon Smaug the Terrible, eine 1:6 Skala. Stimmt gar nicht. Smaug King Under the Mountain hatte ich, die kleine. Und dann, ja, sieht schnieke aus, so zwei Smaugs sind besser als ein Smaug. Und kommt das dann heute endlich mal an, packe ich aus und denke so, bitte? Seit wann verkauft Veta solche Figuren in Plastik?
In Plastik?
Ja, die kompletten Flügel und alles, der komplette Drache. Man sieht sogar, wenn man sich die Fotos genau ansieht, also wenn man jetzt, wir packen euch wie immer den Link in die Shownotes.
Hast du wirklich bei Veta bestellt und nicht bei Rita?
Nee, also ich habe sie jetzt hier auch schon mal eben kurz in den Live-Chat gepackt. Wenn man sich das erste Foto anguckt, da sieht man so unterhalb des Flügels einen schwarzen Strich und da sind die Plastikteile zusammengeklebt. Die sind sogar so schlecht, verarbeitet, dass du es auf dem Foto siehst. Was mir halt einfach vorher nicht aufgefallen ist, weil ich bin auch nicht auf die Idee gekommen. Und ich werde jetzt noch mal eine Nacht drüber schlafen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich das Teil wieder zurückschicken lasse. Weil das ist etwas, was für mich nicht im Ansatzweise irgendwie mit Versand und Co. 150, 160 Euro wert ist. Ja, also allein schon materialmäßig nicht.
Es fühlt sich halt auch echt irgendwie schräg an, ne, wenn man das so in der Hand hat.
Kein Vergleich zu den Hobbit-Höhlen, kein Vergleich zu der anderen, zum anderen Smaug. Und ich habe da jetzt natürlich hier kein gigantisch großes Teil aus purem Gold und Diamanten erwartet. Aber als ich das ausgepackt habe, dachte ich mir so, nicht euer Ernst.
Das ich finde, das wirkt fast wie ein Imitat. Also als hätte jemand Veta imitieren wollen, aber es nicht hingekriegt.
Aber es kam im offiziellen, also ich habe es bei Veta, nz.com bestellt. Es ist von Veta geliefert worden. Es ist der Original Veta-Karton. Aber also das ist etwas, wo ich sage, definitiv die Finger von lassen. Und da war ich, wie gesagt, negativ überrascht von Veta. Und kann ich auch in keiner Weise
nachziehen. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass halt die Flügel zu dünn, zu filigran, zu sonst was sind. Aber eigentlich würde man das Veta schon zutrauen, dass sie das hinkriegen können.
Ja, wenn sie es nicht hinkriegen, also wenn sie sagen, es ist so filigran und es geht vielleicht so zu Bruch, dann sollen sie von mir aus nochmal 50 oder 100 Euro draufschlagen, um Ausschussware oder sonstige Sachen begleichen zu können. Aber das Teil wäre mir vielleicht, also ich hatte diesen Eindruck, kennt ihr noch diese Actionfiguren von diesem Gollum, die man dann so die Wand hoch das ist wirklich,
ach ja,
die komplette Haptik, alles davon kommt mir so billig vor, so, nein, minderwertig, nicht billig, so minderwertig.
Das passt halt irgendwie nicht zu Veta.
Nee. Also da, ich glaube, je länger ich darüber rede, umso wahrscheinlicher wird es, dass ich ihn morgen retour schicken lasse. Die 15% non-refundable deposit werde ich dann wohl in den Sand gesetzt haben. Das tut mir dann leid und auch weh, weil, nee, das ist Schrott. Das ist echt Schrott, was Veta da geliefert hat.
Kenne ich eigentlich nicht so, schade. Von Veta.
Nee, ich also, auch nicht.
Ich habe bis jetzt immer nur wirklich nur gute Erfahrungen mit denen gemacht. Ich habe wirklich hervorragende Erfahrungen.
Ich ja auch. Also ich habe ja durchaus einiges in der Vitrine stehen oder im Bücherregal verteilt. Ja. Darum ist das ja für mich auch etwas, wo ich sage, wenn da etwas ist, will ich sagen, der Kaufbutton oder der Kauffinger klickt, aber da bin ich jetzt nicht so immens vorsichtig, wie ich es sonst bei anderen, wenn man die Meta immer für Qualität stand. Und das hat jetzt so zumindest in meiner Vertrauensbasis einen ordentlichen Knick hinterlassen.
Ich habe gerade, haben sich endlich bei mir die Links aufgemacht von den Sachen von eben, das ist ja schon krass. Also hier der Saruman oder die Argonath, das ist ja der Hammer.
Ja.
Ja, die sind schon sehr schick.
Also ich bin echt mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass wir heute bis zum Ende der Sendung wissen, wie teuer der Preis dann ist. Ich glaube, dann dreht uns Annika vorher den Hals um. Das wäre noch ein Gelinde. Paar Hörner, die bis dato zu erklingen wären. Also nee, das war
nicht nur die Hörner. Es kommt ja auch darauf an, was diese Parallelveranstaltung da noch so alles treibt.
Ich bin doch die ganze Zeit in meinem Rant gefangen. Ja, ja. Und
das ist auch gut so, aber du wirst ja nicht die ganzen zwei Rant Stunden jetzt ranten. Zu Ende.
Ja, wir können ja gleich zum nächsten übergehen.
Ich zum nächsten so. Rant? Ja, oder ja. Zum nächsten Apple Keynote?
Zum nächsten es ist jetzt kein natürlich Rant. Noch was zum Veta-Workshop.
Nee, ich habe jetzt noch nichts. Außer, dass ich halt immer gute Erfahrungen hatte. Guck mal da haben wir schon wieder dieses Apple Keynote-Gesicht von Tobias. Also, wenn ihr das jetzt hier sehen könntet, alle, ne? Also, Alter. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal an alle auch dazugestoßenen im Chat, im Discord, auch hier nochmal recht herzlich willkommen und Hallöchen an euch da alle und hallo Deuteria. So, Onkel Conny raus hier. So, kommen wir zum nächsten Rant. Welchen Rant meinst du jetzt?
Nein, das ist kein Rant, aber Anni, möchtest du mal eben die die Umstände erklären, oder wollen wir gleich mal
ja,
reinhören?
Ja, es ist wirklich kein Rant. Das bitte vorab als Disclaimer.
Gut.
Soll ich durchs abspielen oder möchtest du erst einordnen?
Ich ordne erstmal ein, damit wir die Leute ein bisschen abholen können. Es gibt einen richtig tollen, geilen Podcast, ganz viel Werbung an dieser Stelle, nennt sich Eine Stunde History. Und ist total cool und eigentlich auch immer super verlässlich. Und dann haben wir uns sehr gefreut, Tobias und ich, als es eine neue Folge gab. Und zu meiner großen Freude ging es um die, wie sagt man, Battle, oh Gott, Schlacht bei Hastings, 1066. Und die Folge fängt halt ziemlich cool an.
Und ich würde sagen, da haben wir jetzt einfach mal rein, oder?
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Und wir fangen heute an in Mittelerde. Der Herr der Ringe, der Hobbit, das Silmarillion. Bücher, Filme, Hörspiele, Hörbücher, Videospiele, tausende Charaktere, Details und Orte. Und das alles aus der Fantasie von nur einem Mann, vom englischen Schriftsteller J.R.R. Tolkien. Wenn wir uns da jetzt auf die Suche nach historischen Wurzeln machen, dann hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört, dass Tolkien angefangen hat, seine Geschichten aufzuschreiben in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Da hat er viele hunderte Seiten Material auf Notizblöcke gekritzelt, um zu verarbeiten, was er da erlebt hat. Aber das meinen wir heute nicht. Sondern es geht um den Begriff Frenchified. In einer Doku über Tolkien hat nämlich einer seiner Verleger mal erzählt, dass Tolkien mit dem Herr der Ringe eigentlich vorhatte, eine Mythologie für England zu schreiben. Eine eigene Fabelwelt, eine eigene Geschichtswelt nur für sein Heimatland England. Denn die ursprünglichen englischen Erzählungen und Märchen, die seien, jetzt kommt's, Frenchified.
So, und damit blende ich mal aus. Weil das ist ja das, was uns interessiert hat, Anni. Und dann saßen wir da ja abends, Kamin glimmte noch. Mhm. Und du hast wie ich in die Tischkante, wie ich jetzt hast du da in die Tischkante gebissen. Und wie man das natürlich so macht, man schreibt einen netten kleinen Brief.
Ja.
Und jetzt suche ich ihn gerade mal raus, weil wie gesagt, Eine Stunde History ist wirklich einer meiner absoluten Top-Podcasts, einer der ersten, die ich höre. Seit Jahren höre ich jede Folge, die ihr rausbringt und es ist immer wieder großartig. Umso freudiger war ich, als die aktuelle Folge Die Schlacht bei Hastings im Jahr 1066 mit Tolkien und Mittelerde startete. Die Aussagen zu Tolkien haben mich allerdings sehr überrascht. Seht es mir nach, dass ich als Vorsitzender der Deutschen Tolkien-Gesellschaft diese nicht unkommentiert stehen lassen kann. Die Aussage, dass Tolkien viele hundert Seiten seiner Mythologie in den Schützengraben geschrieben habe, ist leider komplett falsch. Tolkien äußerte sich sogar selbst zu dieser Annahme in einem Interview in den 1960er Jahren wie folgt.
That's all spoof. You might scribble something on the back of an envelope and shove it in your back pocket. But that's all. You couldn't write. You'd be crouching down among flies and filth.
Und bereits 20 Jahre zuvor hatte er an seinen Christopher der damals im Zweiten Weltkrieg diente, geschrieben.
Lots of the early parts were done in grimy canteens, at lectures and cold fogs, in huts full of blasphemy and smut, or by candlelight in bell tents, even some down in dugouts under shellfire.
Während seiner vielen und langen Lazarettaufenthalten nach seiner Rückkehr aus Frankreich im November 1916 begann er tatsächlich die ersten Fragmente der Geschichte seiner schon seit Jahren wachsenden Mythologie niederzuschreiben. Teilweise diktierte er sie auch an seiner Frau Edith, die sie am Krankenbett für ihn aufschrieb, wenn er durch seine Erkrankung am Grabenfieber zu schwach war. Diese frühen Fassungen wurden in einem einfachen Notizbuch festgehalten, dem er den Titel The Book of Lost Tales gab. Die Aussage in der erwähnten Dokumentation, der Hobbit und der Herr der Ringe wäre als ein Mythos für England gedacht, ist ebenfalls nicht ganz korrekt. Tolkien sah sein eigentliches Werk, welches posthum von seinem Sohn Christopher unter dem Titel Das Silmarillion veröffentlicht wurde, als eine fiktive Mythologie für England. Dass es eine solche noch nicht gab, wie etwa die Kalevala für Finnland, bedauerte Tolkien sehr. Und dann geht es noch ein bisschen weiter mit dem Bezug auf Hobbit und Co. Und ja, wie man es von einem großartigen Podcast, das ist ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk, es kam dann auch heute die Antwort. Und was war denn die Antwort, Anni?
Die Antwort war, lieber Tobias, ganz großen Dank für diese Mail von einem echten Tolkien-Kenner. Die Kritik nehme ich auf jeden Fall dankend auf. Vielleicht noch ein paar Gedanken zurück. Ich habe mir das Show-Opening und die Anmoderation noch einmal angehört und wollte definitiv nicht den Eindruck erwecken, dass Der Hobbit oder Der Herr der Ringe als einzelne Werke den Anspruch verfolgt hätten, Tolkiens Antwort auf eine fehlende englische Mythologie zu sein, sondern sein ganzes Opus zusammen, insbesondere das Silmarillion, was ich übrigens als Student dutzende Male durchgequält habe. Aber ich sage dann da nochmal Der Herr der Ringe. Das meinte ich praktisch als Pars pro Toto für sein ganzes Werk. Ist halt so im freien gesprochenen Flow nicht 100% sauber geblieben. Ich glaube aber, das sind dann eher Details für die Hardcore-Community, wie bei der Tolkien-Gesellschaft. Alle anderen HörerInnen sollte ja nur die wichtige Aussage hängen bleiben, dass Tolkien es bedauert hat, dass England Frenchified wurde. Aber beim ersten Punkt habe ich auf jeden Fall dazugelernt. Ich habe die Moderation aus der Erinnerung an die vielen Dokus zu den Filmen herausgeschrieben. Und soweit ich das erinnere, wird dann da wohl übertrieben. So oder so, also vielen Dank für die Kritik. Und falls wir uns Tolkien mal nähern sollten, dann melden wir uns ganz sicher.
Das, ihr merkt also, es lohnt sich, auch wenn man mal irgendwo etwas gefunden hat, nochmal freundlich darauf hinzuweisen. Und dann schauen wir mal, vielleicht bringen sie ja tatsächlich mal eine Tolkien-Folge raus, würde mich sehr freuen.
Das wäre richtig cool. An der Stelle können wir ja auch nochmal den Link raussuchen für die Return of the King-Folge, die es damals von 15 Minuten, oh Gott, Zeitzeichen. Zeitzeichen, genau, WDR-Zeitzeichen gab. Die war auch richtig schön, die Folge. Und hat auch echt Spaß gemacht, daran mitwirken zu dürfen. Das war echt cool. Aber genau, also eine Stunde History, da war ich dann, also da habe ich mir wirklich auf die Finger gebissen, als ich das gehört habe, weil eigentlich ist das immer alles so super bis ins letzte Detail recherchiert oder wirkt da halt bislang auf mich so. Danke, Jonas, fürs Link in den Chat packen.
Ja, aber er hat sie nicht ins Bett geschrieben, habe ich sie jetzt reingetan.
Da wollte ich auch
simultan gearbeitet.
Ja,
ist doch gut. Teamwork, ne?
Ja.
Nee, was ich sagen wollte, war, ich war dann halt ein bisschen geschockt, weil ich bin da halt sehr sensibel bei dem Thema. Und gerade wenn man halt Tolkien und den Ersten Weltkrieg als Steckenpferd hat, dann muss man da natürlich schon immer wieder gegen dieses Bild ankämpfen, was halt so ein bisschen romantisiert halt auch irgendwie inzwischen ist, dass Tolkien da halt im Schützengraben kauert und um ihn herum die Welt untergeht und er nichts Besseres zu tun hat, als irgendwie seine Fantasiegeschichten da aufzuschreiben. Mal davon abgesehen, dass er das gar nicht mit seiner Verantwortung und seinem Moralverständnis hätte vereinbaren können. Er war ja auch für Menschen verantwortlich und zuständig und hatte da ja ganz viele Aufgaben. Also das mal das eine und das andere ist, wie er es ja selber in dem ersten Zitat, was wir da eingebaut hatten, sagt, ist das halt gar nicht möglich gewesen. Also in dem Dreck und in dem Schmutz und in den Schützengräben da überhaupt irgendetwas zu schreiben, überhaupt etwas zu schreiben zu finden, also Material, Papier, Stift etc.
Schere, Stein, irgendwie sowas.
Ja, jedenfalls ist mir das halt immer sehr wichtig, das da immer wieder auch das klarzustellen und deutlich zu machen und den Leuten verständlich zu machen, dass der Herr der Ringe nicht im Schützengraben entstanden ist, so. Und auch nicht das Silmarillion und auch nicht der Hobbit und ja.
Gar nichts.
Maria sagte das in der ersten Folge von Silmaria auch schon so schön, dass ja eine Geschichte nicht nur auf dem Papier entsteht, sondern hauptsächlich im Kopf. Und da war Tolkien zu dem Zeitpunkt natürlich schon sehr weit, auch wenn er noch nicht wusste genau, was daraus wird. Und das halt erstmal so Bruchteile seiner Mythologie halt waren, sich das so langsam zusammenfügt. Ich glaube nicht, dass man davon sprechen kann, dass er da schon, was weiß ich, einen Gandalf irgendwohin geschickt hat in Gedanken oder so, oder irgendwelche Handlungsstränge sich ausgemalt hat. Das sicherlich nicht, aber es ist da schon, war schon im Entstehungsprozess, aber ja.
Das hält euch aber nicht davon ab, die Folge, die Schlacht bei Hastings, Harald II. Gegen Wilhelm der Eroberer, ist auf jeden Fall zum reinen Hören.
Ja, ist eine super Folge und ist halt, ja, also Tolkien hat das, glaube ich, Zeit seines Lebens nicht wirklich überwunden, dass die Normannen über die Angelsachsen gesiegt haben. Das hat ihn schon sehr, sehr, sehr gestört. Und er mochte auch kein französisches Essen und war überhaupt ein bisschen frankophob eingestellt. Das kann man jetzt so, vielleicht muss ich auch wieder relativieren, das kann man jetzt so nicht sagen, aber er war jetzt nicht der größte Fan So, glaube ich, kann man es vielleicht stehen lassen.
Alles klar. Ja. Dennis, bist du noch dabei oder bestellst du schon?
Gib mir 2.500, dann könnte ich was bestellen, aber die Preise sind ja wohl mal.
Veto klar. Oder Apple?
DTG.
Ah, okay.
DTG, ach du Scheiße, Alter, das sind Preise, das kann sich überhaupt keiner leisten.
Also ich habe mir jetzt gerade das für 4.500 gegönnt.
Du hast dir das für 4.500 gegönnt. Also ich bin hier schon bei 2.500, bin ich hier gerade schon im Stottern. Vor allem, weil es so ein 14 Zoll ist.
Leute.
Achso, ja, wir sind ja ist, Andi, das sind doch, Andi, diese Preise sind so Fantasy-lastig, das passt doch schon wieder zum Teufel.
Das hat wirklich was. Also, ich habe das Gefühl, Tim Cook hat irgendwas geraucht.
Contenance. Wie geht's denn weiter, gut. Dennis?
Warte, muss ich erstmal zurückspulen. Wo haben wir denn da das Pad? Tolkien in den Medien.
Ha!
Juhu! Ha. Tolkien in den Medien.
Mit Referenzen aus Film, TV und Büchern.
Und hier ist für euch Marie-Noëlle Artemis.
It's only been 11 hours.
The Lord of the Rings trilogy was nearly 11 hours. I made you watch that. You said it was an eternity.
Oh, eine Tolkien-Anspielung.
Oh, nicht schon wieder.
So in etwa hört es sich an, wenn ich Tolkien-Anspielungen vor dem heimischen Fernsehgerät sammle. Dann wird das Programm kurz unterbrochen und ich schreibe den Film oder die Folge der Serie und natürlich die Minutenangabe auf einen Zettel, der mal mehr oder weniger schnell auffindbar ist. Später übertrage ich das Ganze dann von der Rückseite eines Einkaufszettels oder einer Fahrkarte dann in vollem Wortlaut in eine Word-Datei. Die Szene, die ihr eben gehört habt, stammt aus der ersten Folge von Staffel 9 der Big Bang Theory aus dem Jahr 2015. Sie heißt The Matrimonial Momentum und es geht um unterschiedliches Zeitgefühl. Amy sagt, das waren doch nur 11 Stunden, worauf Sheldon erwidert, die Der Herr der Ringe Trilogie war um die 11 Stunden lang. Als ich dich damals dazu gebracht habe, sie zu schauen, sagtest du, das wäre eine Ewigkeit. In Folge 4, The 2003 Approximation, unterhalten sich Bernadette und Sheldon über den perfekten Mitbewohner. Für Sheldon ist das ganz klar Gandalf, wenn er nur nicht rauchen würde. Im Original klingt das so. Bernadette: Hey, you know who would be the perfect roomie? Sheldon: Gandalf, but he's a smoker. Und die letzte Anspielung der Staffel, in Folge 8, The Mystery Date Observation, gibt es zum Start der Sheldon Cooper Girlfriend Challenge. Eine Art Online-Assessment-Center für potenzielle Freundinnen, in der Kandidatinnen geekige Rätsel lösen müssen, um ein Treffen mit Sheldon zu gewinnen. Direkt nach der Freischaltung stellt sich Sheldon vor, dass nun eine Frau gerade das Atomgewicht des besten Edelgases durch die Anzahl der Farben der ältesten noch genutzten Nationalflagge teilt. Howard führt das Ganze fort und dann nutzt sie das Ergebnis als Durchschnittsgeschwindigkeit, um die Reisezeit von Mordor ins Auenland auszurechnen. Im Original: Sheldon: Right now, somewhere, a woman is dividing the atomic weight of the best noble gas by the number of colors in the oldest national flag still in use. Howard: Then using that number as the average speed to calculate the travel time from Mordor to the Shire. Beim nächsten Mal starten wir ins Werk eines Autors, dessen Bücher vor Tolkien-Anspielungen schier zu bersten drohen. Bis dahin, eure Marie-Noëlle Artemis.
Ja, wenn das mal keine Ansage ist. Zu bersten drohen.
Na, wer hätte überlegt? Mein erster Gedanke war Terry Pratchett. Da meinte Annika natürlich, der hat zwar in jeder Folge eine Anspielung oder in jedem Buch eine Anspielung, aber die bersten ja jetzt nicht davon. Habt ihr irgendeine Idee? Jonas, nee. Du als Bibliothekar?
Nein. Nee, ich habe auch keine.
Es wird doch wohl nicht der Flammifer sein.
Na.
Dieser Shore?
Ah.
Die ersten auch beide Voranspielungen.
Ja, stimmt auch wiederum.
Ja.
Es ist halt, also, was ich mich dann halt gefragt habe, was ist eine Anspielung? Also bei Game of Thrones gibt es ja schon einiges an Parallelen. Bei Harry Potter gibt es fast nur Parallelen. Aber sind das Anspielungen? Eigentlich ja nicht. Anspielungen stelle ich mir halt eher was vor, wie es halt Terry Pratchett macht. Und wenn man jetzt sein Gesamtwerk nimmt, dann strotzt das Gesamtwerk schon vor Anspielungen, wenn man halt sagt, ne, in jedem Buch ist mindestens eine drin und er hat halt einfach verdammt viele Bücher produziert. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ja,
will sie dann jetzt das nächste Mal die ganzen Werke von Terry Pratchett dann auf uns loslassen?
So wäre erstmal monatelang damit beschäftigt.
Ja, ich glaube, da kann sie ruhig 2-3 Bücher mal auf einen Schlag machen. Jedes
Buch, ja, Folge. So lang sind die Szenen ja auch nicht.
Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an.
Was meint ihr im Chat denn, ihr anwesenden, zuhörenden Menschen da draußen? Habt ihr eine Idee? Oder fällt euch auf Anhieb was ein, was sehr, sehr viele Tolkien-Anspielungen beherbergt? Lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen. Würde uns sehr interessieren. Vielleicht haben wir ja irgendwas noch gar nicht gedacht.
Und jetzt kommen wir zu ein bisschen Magic.
Magie.
Ein bisschen Magic Con. Alter, ich sollte Einsprecher werden für so eine Scheiße, ey.
Mhm. Ja. Also ja. Ich muss sagen, du hast ein echt geiles Radiogesicht.
Oh, sind wir halt wieder nett zueinander. Perfekte alter Falter.
Stummfilmstimme.
Gottes Willen.
Was ihr jetzt wissen müsst, wir sehen uns ja seit neuestem. Wir haben festgestellt, es ist sehr gut, wenn wir uns sehen.
Ja, gut für uns, ob das so gut für die Zuhörenden.
Oh, denn Dennis, hast du etwa keine Hose an?
Ich glaube, die ist einfach nur sehr kurz.
Auf jeden Fall ist er beleidigt. Ein beleidigter Umweltkon dir.
Aber tröste dich, Dennis. Tim schreibt im Chat, wenn MagicCon eine Porno-Veranstaltung ist, dann war das Einsprechen sehr gut. Ich würde das als Kompliment aufnehmen, wenn ich du wäre.
Magic Con.
Alter, Tobias, du bist derjenige mit dem Rotlicht im Hintergrund, ja?
Du bist da bescheid.
So, und wer war das jetzt nochmal mit dem letzten Sendetitel, ne? Der Erotik-Pod, nee, das war ja Annika, der Erotik-Podcast der DTG.
Das war genau. Nicht Annika, das war Erik, glaube ich.
Ja.
Ich habe es dann nur eingesprochen auf Wunsch.
Und gut. Ich muss nochmal, ne, ich habe eine Hose an, aber wie Annika schon sagt, eine Sekunde, aber ich habe eine an.
Sehr schön, sehr schön.
Verdammt, haben wir alle nichts gelernt aus dem letzten Jahr.
Ich kann auch nichts für meine stark behaarten Beine. So.
Wer braucht schon Hosen? Die werden völlig überbewertet. It's a
magic.
So, anderes magic. Thema jetzt. Kommen wir wieder zurück zur Magic Con, wo Tobias ja vor Ort war, habe ich gehört.
Jawohl, jawohl. Ja. Die Sheridan Besocks haben mich auch nicht von der Bühne geschossen.
Haben sie dich getragen?
Nein, ich konnte aufrechten Ganges die Bühne verlassen.
Aber freiwillig?
Fangen wir vielleicht mal von vorne an. Nachdem die Magic-Con.
Nein, Moment, ich muss unterbrechen. Seppel schreibt, gibt für jeden Besucher ein signiertes Ungol-Kondom.
So, Schatz, wir müssen uns dieses Jahr doch für Silvesterfeste anmelden. Seppel muss.
Seid ihr doch nicht angemeldet? Was ist denn bei euch kaputt?
Was?
Das geht ja gar nicht.
Ernsthaft?
Ja, ich kann das jetzt noch nicht entscheiden, weil nämlich jetzt noch nicht sicher ist, dass ich da frei habe. Das kann ich erst leider an dem 1. Novemberwoche entscheiden.
Dann drücken wir mal die Daumen, dass da noch Plätze frei sind.
Du wirst frei gehabt haben, fertig, aus.
Ja.
Ja.
Ansonsten freut sich Seppel, dass ich erst nächstes Jahr, übernächstes Jahr dann sozusagen mit ihm Gespräch führen werde daraufhin. Schauen wir mal.
Also dann stehen wir doch bitte mal alle bei deinem Chef vor der Tür. Und sagen ganz lieb, vielleicht
geht
was
nicht,
bitte?
Wegen ist nicht.
Genau, so, er hat jetzt einfach
wieder
Pech
zurück
gehabt.
Zu MagicCon, bitte. Wir schweifen schon zum 5. Mal von der Magic. Eigentlich wollen wir noch gar nicht über die MagicCon reden. Gehen wir gleich auf das nächste Thema. Amazon, bitte sehr.
Ich muss sagen, es war ja für mich jetzt die zweite Veranstaltung, die erste Indoor-Veranstaltung seit Corona. Und an den ersten Tagen war es wirklich verdammt leer. Also ich weiß nicht, wie sonst war. Also klar, die Innenräumlichkeiten, also im Hotel selbst, war, glaube ich, mehr oder weniger überall Maskenpflicht, außer an den Tischen, wenn man isst oder wenn man auf seinem fest zugewiesenen Platz sitzt. Bei der Party war es okay, solange du getanzt hast, da durftest du keine Maske tragen oder am Tisch stehst. Wenn du allerdings nicht tanzend von Tisch zu Tisch gehst, musst du eine Maske tragen. Woraufhin ich sagte, ich tanze einfach die ganze Zeit mit einem Tisch, damit ich auch, wenn ich mal nicht tanze, keine Maske tragen muss, weil ich einfach nur gehe. Aber nein, es war eine ziemlich coole Veranstaltung, war sehr, sehr zerfahren, was die Programmabsagen anging. Also der letzte Künstler, Salah Baker, hatte dann ganz kurzfristig noch abgesagen müssen. Es hatten vorher schon etliche große Namen absagen müssen. Hier die Eowyn-Darstellerin und Sabrina mitspielende Annie, wie heißt sie nochmal?
Miranda Otto.
War zum Beispiel angekündigt, Lee Pace war angekündigt.
Pace.
Richard Armitage war angekündigt und die mussten halt aus diversesten Gründen absagen, entweder gerade in frischen Drehverhandlungen eingestiegen oder aber in Neuseeland hast halt das Problem, dass du, wenn du zurück möchtest, erstmal 2 Wochen so oder so in Quarantäne musst, egal ob du negativ getestet, geimpft, genesen oder weiß der Henker was bist. Das muss ich sagen, das hat Dirk sehr gut aufgefangen. Am jetzigen Wochenende hat er gleich die FedCon hinten dran gehangen. Das heißt, er bleibt jetzt 2 Wochenenden vor Ort. Es waren sehr viele Vortragende dort und die Stimmung war einfach grandios. Es haben sich einfach so viele Menschen gefreut, dass man wieder auf so eine Veranstaltung kann. Er hatte dann so als Hauptdarsteller unter anderem John Rhys Davids und Bernard Hill. Also einmal Gimli/Baumbart und König Theoden. Beziehungsweise Captain Iglo vor Ort.
Captain Iglo?
Er war der Captain der Titanic.
Aber der hieß doch nicht Iglo.
Nein, aber weil er so aussieht wie der Kapitän.
Ach so. Oh.
Der Captain warum hatte ich gerade Backfischstäbchen im Kopf gehabt?
Das weiß ich nicht.
Captain Iglo.
Auf jeden Fall ziemlich cool. Die DTG war auch mit dem Raum vertreten, aber aufgrund der Hygienevorschriften und der Einbahnstraßensystem war bei uns relativ ordentliche tote Hose. Und dann sitzt du halt so oder stehst in deinem Raum mit Mund-Nasen-Bedeckung und hast halt Glück, wenn gerade mal wieder ein Schwall Menschen vorbeikommt. So oder so, schön mal wieder normale Menschen zu sehen. Ich war sehr enttäuscht, dass René nicht da war. Dafür haben die 50.000 Orks ordentlich aufgefahren. die haben schon mal
noch ordentlicher als sonst
und die haben schon mal so einen kleinen Sneak Peek gegeben, was nächstes Jahr auf den Tolkien-Tagen zu erwarten ist.
Ich weiß es. Juhu.
Außerdem ist Becky auch an einem ganz großen Fisch dran, also ne, wer noch kein Ticket für die Tolkien-Tage hat, ich habe munkeln hören, es lohnt sich.
Also vielleicht für die, die damit jetzt nichts anfangen können und wir schon wieder zu viel Insider-Zeug labern. Becky kümmert sich um die Künstler und Kunstschaffenden auf den Tolkien-Tagen.
Genau, aber mehr können wir jetzt leider nicht sagen.
Ja, genau. Und die 50.000 Orks solltest du vielleicht auch noch kurz erläutern.
Nein, die 50.000 Orks braucht man nicht erläutern. Ansonsten guckt man gefälligst in die Shownotes. Also ich kann hier jetzt nicht bei Adam und Eva bei jedem Thema anfangen.
Wolltest du nicht irgendwie 2 Stunden machen heute?
Nee, Jonas wollte 2 Stunden machen, damit ja. Er den Preis der Argonauten. Außerdem mag er das Horn. Er mag, glaube ich, das hier. Oh, Mist, das ist der falsche Argonaut.
Das mag ich auch sehr gerne.
Das ist auch schön.
Wo ist denn das Horn?
Es hat sich versteckt.
Yay!
So, 5 Minuten zu früh, da läuft es auch noch nicht ganz durch.
Deuteria schrieb gerade im Chat, sie ist vom Freitag bis Montag da. Tja, tut mir leid, ich bin von Pfingstsonntag 2 Wochen da. Haha.
Jetzt ist die Frage, bei den Tolkien-Tagen oder bei der Magic oder bei der FedCon? Das müssen wir jetzt noch lernen. Nein, ich hatte auch 2 Vorträge. Das eine ging einmal der Tolkien-Film Realität und Fiktion. Mal geguckt, was so passt. Und dann habe ich mich mal an ein Thema gewagt, woraufhin Dirk mich auch spontan zur besten Sendezeit am Sonntagnachmittag auf die Hauptbühne gepflanzt hat. Nämlich habe ich mal ein paar Internas aus der Amazon-Serie inklusive dem ersten geleakten Foto, also voraussichtlich geleakten Foto gezeigt.
einem voraussichtlich geleakten Foto. Ja, also, was für eine Formulierung.
Wie soll ich das umschreiben? Also dieses Foto wurde veröffentlicht.
Und es sollte nicht veröffentlicht werden, nehme ich an.
Richtig, also man merkt,
dann dass ist es doch geleakt, oder?
Na, wenn du mich einfach mal ausreden lassen würdest.
Ich versuch's.
Dieses Foto ist veröffentlicht worden, natürlich, aber da steht jetzt natürlich nicht ein Riesen auf einem Set mit einem riesengroßen Schild. Willkommen bei der Serie Lord of the Rings von Amazon on Prime. Sondern diese Quelle ist ja nicht verifiziert. Das ist ja nichts Offizielles. Man merkt auch dem Bild an, dass es ziemlich leicht verwackelt ist, aber schon mal einen ziemlich geilen Eindruck gibt. Daraufhin habe ich jetzt einfach 2 Tage versucht, ob dieses Bild aus irgendeinem anderen Film oder einer anderen Serie stimmen kann. Habe versucht, die Quellen zurückzuverfolgen. Und was halt einfach so interessant war, dass dieses Bild selbst bei Reddit innerhalb von 2-3 Minuten komplett gelöscht mit einer Takedown-Notice versehen wurde. Und bei Reddit stand am Anfang noch dabei, gelöscht wegen Takedown-Notice von Amazon. Mhm. Und es ist auf Facebook nirgendwo mehr zu finden. Es ist in der Google-Bildersuche nirgendwo zu finden mehr. Es ist auf Twitter nicht mehr zu finden, etc. pp. Und so die Texte, die sich darum noch gekümmert haben, die sind schon relativ eindeutig. Deshalb sage ich, es ist ein voraussichtliches Set-Foto und dementsprechend ein voraussichtliches erstes Leak-Foto. Ich kann jetzt aber nicht sagen, Leute, das ist definitiv das erste Foto, weil ich es zum Beispiel selbst gemacht habe. Und deshalb, und war halt sehr witzig, weil dann, wir hatten ja mit Amazon schon so ein bisschen unsere Schwierigkeiten zwischendurch, vor allem so nach dem Interview mit Tom Schippi, was wir veröffentlicht hatten. Und dann ging so der Witz rum, ob nicht Leute von Amazon vor Ort sind und ob ich dann die Bühne aufrecht stehend verlasse oder ob ich mit den Füßen vorangetragen werden musste. Das hat einige Leute wohl doch etwas so sehr beschäftigt, dass sie mich heute gefragt haben oder eine Nachricht geschickt haben. Ist alles okay bei dir? Bist du gut nach Hause angekommen? Lebst du noch? Und ich halt einfach nur süffisant geantwortet habe, die von Ihnen gewählte Nummer ist uns nicht mehr bekannt. Ich dachte eigentlich, das wäre so Witz genug. Aber nein, das ging dann irgendwie über 3 Ecken, kam dann die Anfrage zu dir an, hier und da. Ja,
ich habe dann einen Screenshot bekommen mit, geht's dem gut? Ja, so gut sie halt gehen kann. Ja.
Also nein, wir leben ja Gott sei Dank noch in einem Rechtsstaat und die freie Meinungsäußerung. Und es war halt, ich hatte 53 Punkte auf sehr viele Daten aus den Verhandlungen zwischen der neuseeländischen Regierung und Amazon. Zum Beispiel, wer wann zu welchem Meeting in L.A. oder in Neuseeland war. Die sind mir vor einiger Zeit mal zugespielt worden. Also es waren halt irgendwie gute 6 Wochen Recherche, die ich in diesen Vortrag gesteckt habe. Und der Saal war auch proppevoll. Also war mal ein sehr interessanter Vortrag. Und ich war doch auch überrascht, wie viele Menschen noch nicht diesen Trailer von Amazon kennen, also diesen Luft-Anführungszeichen-Trailer mit die Köpfe dahinter. Wahrscheinlich sollten wir den auch einfach nochmal in die Shownotes packen, für falls jemand von euch den auch noch nicht gesehen hat. Mhm. Weil da sieht man zum Beispiel auch, dass Tom Schippi halt sehr wohl mit an Bord war. Und das Witzige war halt, an dem Tag, als dieser Trailer rauskam, hatten wir Ting. Es war Ting Samstag. Und dann dachte ich mir, ach komm, wenn der Tom Schippi doch hier ist, dann frage ich ihn einfach mal. Und dann hat er halt aus dem Nähkästchen geplaudert und leider Sachen gesagt, die er nicht hätte sagen dürfen.
Von denen er aber auch nicht klar gesagt bekommen hat, dass er die nicht hätte sagen dürfen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen.
Wie dem auch sei, also es tut mir wahnsinnig leid. Ich wollte ihn da niemals in die Bredouille bringen. Weil mittlerweile ist es wirklich so, wenn er in einem Raum ist und jemand fängt an, über die Amazon-Serie zu reden, dann steht er auf, bedankt sich, wünscht einen schönen Tag und verlässt den Raum.
Ja, ich glaube, so lustig ist das halt auch alles nicht. Ne?
Ich bin mir auch relativ sicher, dass sie versucht haben, an ihn dann Exempel zu statuieren. Und ja, ich würde sagen, Jonas, hier für dich.
Oh.
Die Sendung ist aus! Aus, aus! Die Sendung ist aus! Deutschland ist... Ach nee, das war ein anderes Thema.
Richtig.
Teig, so ein schönes Horn.
Außerdem ist das erst die erste Halbzeit. nein, also... So viel zum Thema Horn.
So leicht ist es, Leuten eine Freude zu machen.
Es wird sehr spannend. Der Termin für die nächste MagicCon steht schon fest. Das ist das erste vollständige Oktoberwochenende. Also 7., 8., 9. müsste das sein. Und je nachdem, ob Amazon am ersten Tag die eine Folge oder gleich die ersten beiden Folgen veröffentlicht wird, wird dann halt am Ringcon Freitag die 6. oder 7. Episode veröffentlicht werden. Das heißt, es besteht also auch die Möglichkeit, dass Menschen vom Cast vor Ort sind, vielleicht kann man ja auch noch andere Sachen dann sehen und so. Also ich bin sehr gespannt und dürfte mal so langsam losgehen mit ein bisschen Werbung. Aber wenn du ja Wheel of Time als Vorlage nimmst, die hatten ja auch, glaube ich, irgendwie erst 2,5 Monate vorher den ersten Trailer rauskommen, oder? Dennis, hattest du das irgendwie auf dem Schirm?
Nee, was ich ja jetzt noch mal vor ein paar Wochen geschrieben hatte, ist, so langsam aber sicher sollte Amazon mal in die Buschen kommen, weil nämlich von dem ersten Spin-off von Game of Thrones, nämlich für nächstes Jahr kommende erscheinende Spin-off-Serie, nämlich schon der erste finale Trailer rausgekommen ist. Und es soll ja auch erst nächstes Jahr im Oktober mit der Game of Thrones Spin-off starten, deswegen sollte mal Amazon so langsam aber sicher hinhauen. Und mit den Arschbacken, sage ich jetzt mal, aus dem Po rauskommen und mal ein paar Bildmaterialien uns zur Verfügung stellen.
Das wird nicht der Sendungstitel.
Das ist mir egal. Ich habe es trotzdem genannt.
Ich wollte es nur sagen.
Ich habe es trotzdem beim Namen genannt, weil es eine Live-Sendung ist und wir das nicht schneiden können. Deswegen sage ich es einfach frei schnauzen raus hier.
Aber ich kann es ja aus der Sendung danach rausschneiden, weil sonst muss ich bei Apple den Explizit-Haken setzen, dass wir hier auch vulgäre Sprache haben.
Aber den hätten wir schon vor langer Zeit setzen müssen.
Richtig.
Ja, würde ich sagen, bleiben wir einfach mal ganz kurz beim Thema, springen aber eine Kapitelmarke weiter und kommen zu den Infos, die, oh Gott, das ist ja schon vorletzte Woche Sonntag rausgekommen sind, die Fangemeinde doch in zwei unterschiedliche zwei Lager gespalten hat. Und zwar geht es darum, ich suche jetzt gerade den Namen, weil ich das Pad nicht offen habe, wie der gute Mann heißt. Lainey Henry, ein Schauspieler, der ja, also Sir Lainey Henry, wie Annika so schön sagte, wieder den Schrumpfkopf im fahrenden Ritter im dritten Teil gespielt hat.
Von Harry Potter.
Ist ja auch ein bestätigter Cast von Amazon und der hat im BBC ein Interview gegeben, in dem er unter anderem auch auf seine Rolle eingeht. Und jetzt ganz stark verkürzt, alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, sagte er halt, er spielt halt ein Harfoot, und es gibt ganz viele von ihnen und sie sind halt auch aller Couleur und Herkunft und auch ein Maori Harfoot gibt es und das Ganze ist episch angelegt und es braucht mindestens 10 Jahre, um die ganze Geschichte zu erzählen. Das ist jetzt mal so wirklich so ganz knapp runtergebrochen von dem, was er sagt. Wie gesagt, den Beitrag findet ihr dann in den Shownotes zum selber Nachhören oder zum Nachlesen. Und das hat mich dann danach so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Also die Harfoots, die sind von Tolkien beschrieben, das ist überhaupt kein Problem. Auf Deutsch wurden sie übersetzt mit Haarfüße. Sie gelten als einer der drei ursprünglichen Hobbit-Stämmen und werden halt im dritten Zeitalter 1050, also 1050, so jenseits, also im Osten des Nebelgebirges, erwähnt, tauchen sie zum ersten Mal auf. Und jetzt gibt es halt Leute, die regen sich darüber auf. Jetzt sagen irgendwie, ja, hier, ne, Hobbit oder Ur-Hobbit. Zweites Zeitalter, sagt doch Amazon, aber die kommen doch erst im dritten Zeitalter. Und dann gibt es andere Leute, die regen sich darüber auf, dass sich die Leute darüber aufregen, dass er ein Hobbit spielt, weil, was ich bisher ja noch nicht gesagt habe, ist, dass er ein People of Color ist, was mir persönlich sowas von Jacke wie Hose ist. Und diese Leute dann der Ansicht sind, dass die anderen Fans alles nur dreckige Rassisten sind, weil sie ja nur etwas dagegen haben, dass ein, ich nenne es jetzt mal wirklich bewusst platt, ein Schwarzer ein Hobbit spielt. Und allein so diese komplette Diskussion, die ist so entglitten, dass ich überhaupt nicht, also ich kann, also A, bin ich ein Mensch, der nicht so denkt, ich kann das nicht nachvollziehen. Mir ist doch die ethnische Herkunft oder wie man es auch immer bezeichnet oder die Hautfarbe eines Menschen sowas von scheißegal. Müssen ja eh piepen für Apple. Ich krieg mich dann halt eher, ich würde mich dann eher darüber aufregen, wie jetzt plötzlich jemand 3000 Jahre früher auftaucht. Und je länger ich darüber nachdenke, muss ich an eine nicht näher genannte Quelle denken, die einst sagte, nicht Pre-Hobbit.
Ur-Hobbit? Ur-Hobbit?
Ja, also so ein anderes Wort für so ein Ur-Hobbit würde in der Serie kommen. Und jetzt stellt sich für mich natürlich so die Frage, wie wird Amazon das angehen? Werden sie das jetzt wirklich aus den Sicht der Hobbits machen? Machen sie Hobbits, weil die Menschen Hobbits so niedlich finden? Und ich bin halt echt gespannt, wie sie das alles unterbringen wollen.
Ja.
Die zeigen die Hobbits nur am Anfang.
Und dann?
Nur am Anfang. Ja, und dann werden sie ja versklavt, in Fässer gepackt und nach Numenor gespannt. Ach nee, das war ein anderes Thema.
Schreibst du schon wieder Fanfiction, Dennis?
Nee, das war jetzt gerade bei Herr der Ringe Rise to War, wo wir gerade auf Server 19 die ganze Mittelerde-Karte übernehmen.
Ja, das ist halt einfach so, wo ich mir denke, so im Prinzip hat Tolkien ja nie gesagt, wie bei den Valar oder bei den Maya, so Knopfdruck, jetzt peng, hier sind sie. Und bei den Harfoots, die tauchen halt einfach irgendwo auf. Und wie man ja schon bei Tauriel gesagt hatte, nur weil Tolkien sie nicht beschrieben hat, heißt es ja nicht, dass es sie nicht auch gibt. da fällt mir noch einen kleinen Sprung zurück zu meinem Vortrag. Es gab nämlich zwei Fragen, einmal nach diesem Feelgood-Manager und einmal halt auch nach der Covid-Geschichte. Und bei dem Feelgood-Manager meinte sie, ja, und hier so, und Sexszenen und was ich denn davon halten würde. Und Tolkien hätte das ja überhaupt nicht geschrieben, sinngemäß so zusammengefasst. Da meinte ich so, ja, also ich bin jetzt kein Biologe, aber ich bin mir relativ sicher, wenn die Figuren im zweiten Zeitalter keinen Sex gehabt hätten, würde es kein drittes Zeitalter geben. Ergo, nur weil er es nicht beschrieben hat, heißt es ja nicht, dass es das nicht auch gab. Also ich glaube, wenn sie es gut machen und es schlüssig ist, warum da jetzt Harfoots drin vorkommen, kann ich mir das gut vorstellen. Ich bin selbst einfach mal sehr gespannt, wie sie es machen, und ich würde sagen, damit steht und fällt eigentlich die ganze Harfoot-Geschichte und von welcher Herkunft die Schauspielerinnen sind. Ich glaube, es hat ja auch jemand hier im Discord angefangen, eine Debatte über erzwungene Diversität zu starten, wo ich dann auch dachte, so, das sind Themen, die brauche ich hier auf meinem Discord-Server nicht.
Ich meine, jeder darf frei seine Meinung äußern.
Ne? Natürlich.
Ich fand die Diskussion ein bisschen, ich bin da sehr, sehr spät eingestiegen, weil ich das Wochenende über nicht in Discord reingeguckt hatte, und dann hatte ich gleich die ganze Bandbreite der Diskussion zum Durchlesen und habe es dann auch eher nur so ein bisschen, ja, überflogen jetzt nicht, aber habe es relativ schnell gelesen und dachte mir dann auch so, okay, Ich verstehe die Diskussion an sich nicht, da geht es mir wie dir. Also mir geht es jetzt eher darum, dass das, was wir wissen über die Haarfüße, halt einfach irgendwie im Beginn des dritten Zeitalters sich abspielt, frühestens. Und daran würde ich mich jetzt mehr aufhängen, als ich mich jemals Gedanken drüber machen könnte, wie jemand aussieht. Also keine Ahnung, es gibt bestimmt auch dicke Elben. Also nur weil wir sie nicht sehen bei Peter Jackson oder sie nicht beschrieben sind, gibt es bestimmt welche, die irgendwie vielleicht keine so gute, wie sagt man, oh Mann, jetzt ist
Verdauung? Hab ich's
vergessen. Nee, nicht Verdauung, ist ja auch wurscht. Also der halt einfach zunehmen, ne? Oder vielleicht gibt es ja auch mal einen Elben, der hat halt irgendeinen Gendefekt und hat halt Bartwuchs. Trotzdem ist er ja ein Elb. Ja, also
der hat einen Bart.
Ungol Conjo möchte sich zu diesem Thema nicht äußern, was Hässlichkeit angeht und ähnliches. Der will ich nicht sich da entziehen.
Nee, also ich glaube, mir könnte kaum was egaler sein als das Aussehen eines Menschen oder überhaupt eines Wesen, die Religion, die Herkunft, der Glaube, die sexuelle Orientierung. Das ist mir sowas von Wumpe. Mir geht's darum, ist jemand ein guter Mensch? Stopfwechsel meine ich, danke Deuteria. Wie verhält sich derjenige? Und gut, in Adaptionen geht's mir dann halt drum, ist das irgendwie nachvollziehbar? Kann ich das akzeptieren, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt in dieser Form da ist? Und ich finde halt, ich find's komisch, sich da jetzt an irgendwelchen Hautfarben aufzuhängen oder Haarfarben, ist genauso bescheuert, wenn ich mir denke, warum soll ein Hobbit nicht dunkelhäutig sein können? Und gerade bei Ur-Hobbits, von denen wir eh so gut wie gar nichts wissen und halt auch einfach noch nie etwas gesehen haben, warum kann das jetzt nicht ein neuer Ansatz sein? Und ich meine, dass der Cast sehr divers ist, haben wir doch eh schon festgestellt vor, keine Ahnung, wann war der Cast veröffentlicht worden, Tobias, das hast du gerade besser auf dem Schirm.
Also, Anfang 19 war das, glaube ich, und dann kam das zweite Ende 19 und dann kam, glaube ich, nochmal relativ spät jetzt die letzten vier Namen. Aber ja.
Also ich meine halt, das ist jetzt nicht vor zwei Wochen gewesen, dass wir jetzt zum ersten Mal überhaupt irgendwelche Schauspieler und Schauspielerinnen gesehen haben. Also das ist doch schon viel länger. Klar, dass der Cast sehr divers ist und ich finde das schön. Ich würde gerne in einer Welt leben, in der es einfach nicht mehr darum geht, in der das gar nicht auffällt, ob jetzt jemand dunkel oder hellhäutig ist, blond oder schwarzhaarig, groß oder klein, dick oder dünn, ist doch kackegal. Willkommen in Mordor.
Uns ist Rasse
aus dem Scheißegal. So langsam beginne ich zu verstehen, was du daran findest. Ja, aber ernsthaft, Leute, haben wir da nicht andere Sorgen in der Welt? Also
ja, dass kein iMac rausgebracht wurde mit dem neuen M1 Max-Chip. Das sind Probleme, die die Welt bedeuten.
Weißt du, versuchst du irgendwie ein gutes Plädoyer hinzulegen und dann kommt sowas. Danke.
Bitte. Ich finde das, was Mountain King geschrieben hat im Chat, grandios. Also vor allem auch sein Hinblick in Bezug auf Diversität und Repräsentanz finde ich persönlich prinzipiell gut. Allerdings sehe ich nicht, wie Hobbits irgendetwas repräsentieren. Und das hatte ich so überhaupt gar nicht in der Form auf dem Schirm. Kann mir die Serie 10-mal anschauen. Der Maori-Hobby wird mir die Maori kein Stück näher gebracht haben. Das kommt ja auch noch dazu, aber auch irgendwie, dass es im Setting genug Möglichkeiten gibt, divers zu und auch tatsächlich kulturell zu besetzen. Ich bin einfach mal gespannt. Also ich hatte bisher auch nicht so den Eindruck, ich meine, wir haben ja auch noch nichts gesehen, aber so vom Gefühl her gehe ich davon aus, dass da wirklich Menschen mit Sinn und Verstand dran sind. Und ich kann, bevor ich nichts gesehen habe, auch nicht darüber urteilen. Aber ich habe einfach gerade so im Gefühl, dass diese Serie nicht nach gezwungener Diversität aussieht, wenn man sich die Sachen von Wheel of Time anguckt, die ja auch über den Trailer, der rausgekommen sind, war der auch mit vielen interessanten Menschen besetzt und wir werden es einfach sehen. Aber einfach so per se von vornherein in diese Kerbe zu schlagen, ist nicht meins.
Und ich fände es halt schön, wenn das ganz, ja.
Mach.
Ich fände es halt schön, wenn das Ganze halt irgendwie halbwegs in Tolkiens Legendarium reinpasst. Es muss ja nicht genau buchgetreu sein, was es gar nicht kann, weil halt es nicht in einer Seriendimension beschrieben worden ist. Und ich finde, das ist auch völlig okay, das als Vorlage zu nehmen und sich daran zu orientieren und da was damit zu machen. Mir ist halt wichtig, dass es halt in sich stimmig ist. Ich meine, ich kann beim Hobbit auch akzeptieren, dass der Film halt einfach ein Blockbuster-Film mit Jump-and-Run-Elementen ist und halt nicht die komplett getreue Verfilmung des Buches. Das finde ich zwar schade oder kann mich darüber aufregen, aber ich kann es halt akzeptieren, dass das so ist und kann das trennen. Und ich finde, das wäre halt schön bei der Serie, wenn man halt einfach akzeptieren könnte, dass das halt so ist. Wenn das dann in sich stimmig ist, dann ist das für mich viel wichtiger, als wie die Leute dann da aussehen.
Ja, gut.
ja, das ist wieder ein Thema, das auch uns beschäftigt hier, wie ihr es gerade da draußen mitkriegt, auch euch da draußen. Ja, was soll man dagegen sagen? Es ist ein neues Buch herausgekommen, seit einiger gewisser Zeit, würde ich mal so sagen.
Ich habe mir das Video des Monats stehen.
Video des Monats? Nein, das habe ich extra jetzt übersprungen.
Ach so.
Oh.
Da hat sich der Jonas so gefreut.
Ja.
Wieso? Wieso? Moment, da muss ich nochmal draufklicken, ob ich mich hatte. Ach so, nee, das Video habe ich übersprungen. Genau, das war das, was ich übersprungen habe. Nee, okay, dann lass uns Video des Monats machen.
Ja, komm. Es gibt ein Video des Monats. Nee,
halt, stopp.
Video. Ach so.
Video des Monats, des Monats, des Monats, des Monats.
Wir brauchen echt mal einen Jingle.
So.
Yay!
So, ja, das ist ein Video von Stephen Colbert, der Late Show Host aus den USA. Und es geht darum, er besucht Neuseeland und Peter Jackson, nachdem er in anscheinend Desolation of Smaug einen Cameo hatte als Lake Town Spy mit Augenklappe.
Auch die Szene ist da drin zu sehen.
Ja. Und er würde gerne seinen Charakter, sieht er etwas unterrepräsentiert in den Filmen und möchte gerne ein Spin-off pitchen. An Peter Jackson. Und zwar der Charakter nennt sich Daryl Gorn, ist der sexy Zwilling von Aragorn. Und der Film hätte dann den knackigen Titel Daryl Gorn Rising, The Rise of Daryl Gorn, The Prequel to Part 1, Chapter 1.
Sehr sexy Titel.
Ich würde es mir angucken.
Nein. Ja, ich gucke es mir gerade an und ich habe gerade irgendwie nur noch Fremdschämen gerade im Kopf, was das angeht.
Das ist total goldig, finde ich.
Also man sollte vielleicht noch den Info geben. Er ist halt echt ein absoluter Tolkien-Nerd.
Das
Stephen
stimmt,
Colbert. Ja. Und ist wohl offensichtlich auch gut mit Peter Jackson befreundet, weil ich glaube nicht, dass Peter Jackson sonst irgendwie so einen Scheiß mitmachen würde. Vor allem sagt Peter Jackson ja so, nein, als er ihn gefragt wird, ob der Film gemacht, ob er bei dem Film mitgemacht wird. Und dann meinte er, ja komm, ich biete dir auch einen Cameo-Auftritt an. Und seine Zitate von Peter Jackson zum Schluss irgendwie, wo es dann nicht mehr um Tolkien geht, sondern um Star Wars oder um Harry Potter, sind goldig. Also das ist wirklich mal so ein, wenn es einem schlecht geht, einfach mal angucken, herzhaft lachen, so, und dann wieder zurück in den Alltag.
Es ist auch einfach, also ich mag Peter Jacksons trockenen Humor eh so gerne und der hat ja auch, also wenn der nichts sagt, einfach nur dasteht und guckt, da muss der ja schon lachen, weil das einfach nur so viel aussagt. Und die beiden einfach in Kombination und seine Vorschläge werden ja dann auch immer abstruser und wirrer und das ist einfach, also ja, ich würde es mir auch angucken, auf jeden Fall.
Ich schalte es aus. Ist nichts für mich. Muss ich mir im ruhigen Moment angucken. Nicht, wenn hier Tobias hier sich die neuen Preise und den neuen iMacs anguckt.
Ich habe hier Apple alles ausgemacht. Ich bin vollkommen fokussiert auf das Pad und starre einfach nur auf den nächsten Programmpunkt.
Ja, und da habe ich schon auf den Link geklickt, der da ist, weil da steht Klettkotter. Annika, erzähl mal was von dem Buch.
Ja, also ich wollte am Freitag eigentlich nach der Arbeit losfahren und den Jonas besuchen. Und dann lag ein Päckchen vor der Tür und dann hat sich das ein bisschen verschoben.
Dann lag ein Päckchen vor der Tür und seitdem war Jonas für dich erstmal für das Wochenende gegessen und du hast nur dich um dieses Päckchen gekümmert.
Nein, also ich bin dann schon am Freitag noch beim Jonas angekommen, so war es nicht.
Nein,
das stimmt.
Doch,
sogar halbwegs pünktlich.
Oh.
Halbwegs, ja. Nein, auf jeden Fall war dieses Päckchen sehr groß und sehr schwer und stand Klettkotter drauf. Und da habe ich schon geahnt, was drin sein könnte. Und Tobias war zu dem Zeitpunkt ja schon in Bonn auf der MagicCon. Und dann habe ich den halt gefragt, hier, soll ich es aufmachen, weil war ja an ihn adressiert und soll ich da irgendwie mal reingucken, und Tobias schreibt nur jo. Und jo, dann war ich den Nachmittag über beschäftigt. Es ist ein unglaublich schönes Buch. Es geht natürlich um die neue Herr der Ringe Schmuckausgabe. Und dann habe ich mein allererstes in my lifetime, mein allererstes Unboxing-Video gedreht im Home-Studio. Also bin da immer noch stolz drauf. Ihr könnt es euch auf unserem Toycast, DTG, Toycast habe ich es glaube nicht, auf unserem DTG, also German Talksock Instagram-Account, in den Stories, die habe ich gespeichert, weil ich so stolz drauf war, könnt ihr euch das nachgucken. Ja, ernsthaft. Also ist wirklich da. Und könnt ihr mir live dabei zugucken, wie ich dieses Buch auspacke. Sehr, sehr spannend. Es ist wirklich ein geiles Buch. Also es ist verdammt schwer und es ist einfach wunderschön. Und ich will jetzt gar nicht beschreiben, wie es aussieht, weil das könnt ihr euch im Video beziehungsweise in den Fotos, die wir gepostet haben, ja auch angucken. Es ist 1300 Seiten schwer, gebunden mit Schutzumschlag, eine einbändige Ausgabe, also ein Buch im Schuber, vierfarbig gedruckt mit circa 32 Illustrationen, und zwar von Tolkien himself, gebunden mit gestanztem Schutzumschlag und zweifarbiger Prägung, zwei Lesebändchen rundum, Farbschnitt, Fadenheftung, überzogener Schuber mit Prägung, Karte, Anhänge und Register. Richtig toll. Und vor allem der Rundumfarbschnitt mit der Ringinschrift in Rot sieht einfach richtig, richtig cool aus, meiner Meinung nach. Und es ist nicht nur eine Karte dabei, sondern im Deutschen haben wir Glück. Wir kriegen nämlich zwei Karten, den Westen von Mittelerde, einmal im englischen Original und dann nochmal die Karte auf Deutsch. Das fand ich ziemlich cool. So, und der Preis liegt bei 88 €. Und es geht um die, und es ist enthalten, die Karo-Übersetzung. Das war jetzt vielleicht die drängendste Frage. Und da ging jetzt in den Social-Media-Kanälen ein bisschen eine Diskussion los, was ich sehr interessant fand, unter anderem eben um den Preis, dass der halt in Deutsch teurer ist. Zum Beispiel schreibt, jetzt muss ich nur kurz überlegen, wie ich den Namen ausspreche.
Namen sind Schall und Rauch.
Letzianer Rolf. Also auf jeden Fall jemand auf Instagram schreibt uns als Kommentar drunter. Stimme ich nicht ganz zu zum unserer Aussage, ist das nicht eine wunderschöne Ausgabe? Und schreibt also weiterhin, schön ist die Deluxe-Ausgabe in Leder, die ja leider nur in Englisch erscheint. Klett-Cotta scheint ja der Meinung zu sein, die sei für den deutschsprachigen Markt unnötig. Wobei, wer weiß, was die dann hier kosten würde, wo schon die weiße Schmuckausgabe in Gänsefüßchen 88 € kostet. Die englische liegt bei circa der Hälfte. Und halt auch andere Meinungen gehen in die Richtung, dass man halt sich die deutsche Ausgabe schenken könnte, also besparen könnte in dem Fall, und doch lieber die englische, weil die ja viel günstiger ist, und halt dann hat man ja auch noch das Original und was will man schon mit der deutschen Übersetzung. Und das fand ich halt irgendwie ein bisschen uncool. Jeder hat das Recht auf seine Meinung, und wer es im Englischen lesen möchte, ist natürlich sehr herzlich dazu eingeladen, aber ich verstehe dieses Deutsch-Bashing gerade irgendwie nicht. Ich mir denke, es ist doch toll, wenn ein Verlag dieses tolle Schmuckausgabenbuch auf Deutsch rausbringt, damit halt diejenigen, die es eben nicht auf Englisch lesen möchten, das halt auf Deutsch tun können. Das ist natürlich die Frage berechtigt, ob man eine Schmuckausgabe überhaupt liest oder ob man die halt einfach zum Sammeln ins Regal stellt und dann einfach sich anguckt und sich freut. Aber jedes Buch will doch auch irgendwie gelesen werden, und ich fand das halt ein bisschen schräg, dass da jetzt irgendwie so dieses, warum macht man das überhaupt noch auf Deutsch? Das fand ich irgendwie merkwürdig. Da dachte ich mir, gut, vielleicht werde ich langsam zu alt und gehöre halt nicht mehr zu den jungen, hippen Fashion-Leuten, die halt alles nur noch auf Englisch haben wollen, kann ja sein. Ja, wollte ich euch auf jeden Fall kurz davon erzählen.
Wobei man ja sagen muss, dass sie die englische Ausgabe, da gibt es ja zwei unterschiedliche. Mhm. Und die eine ist halt wirklich eine wunderschöne Lederbindung mit, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn die Rückseiten auch nochmal kleine Falzwülstchen im Prinzip um den Rücken gebunden hat, mit, ich glaube sogar mit Blattgold. Die hatte HarperCollins aber ursprünglich, ich glaube, auf 500 oder 5000 Stück limitiert. Mhm. Und wurden dann aber aufgrund der immensen Nachfrage wurde diese Limitierung erstmal aufgehoben. Da zahlt man halt einfach 150 Pfund waren das in etwa für die Ausgabe. Jetzt muss man natürlich bei dem Preis auch mal sagen, das eine sind Pfundpreise beim Englischen, also zumindest wenn man es halt in UK hält, USA weiß ich nicht. So oder so ist in beiden Ländern, wenn man sie online, egal wo bestellt, muss man auch noch die Zollgebühr dazu rechnen. Dann hast du natürlich die Sachen auch nochmal, dass du die ganzen Sachen ja auch nochmal setzen musst, nochmal gegebenenfalls Korrektur lesen musst.
Also, ich denke mir halt auch, diese Übersetzungsleistung, also ich weiß jetzt nicht, die werden ja sicherlich auch den Karo-Text dann, der wurde ja schon mal überarbeitet und ich meine, natürlich liegt der halt rum und ist da, man muss es jetzt nicht neu übersetzen und ausschreiben und Leute bezahlen, aber das ist doch bestimmt auch etwas, was man doch nach wie vor würdigen kann, oder? Dass sich da jemand mal wirklich extrem viel Zeit genommen hat, dieses Werk zu übersetzen und das ist ja schon etwas, was du halt im Englischen ja nie hast, das kommt ja nie obendrauf und ich weiß nicht, also ich will da jetzt auch nicht diesen Preis verteidigen. Mir ist das eigentlich wurscht, was ein Buch kostet. Wenn ich es haben will, dann will ich es haben. und es steht ja eben frei, sich das Englische oder das Deutsche zu kaufen. Ich fand halt die Diskussion darum ein bisschen merkwürdig.
Ja, also wir haben ja am Mittwoch, weil nachher zu den Terminen kommen ja die Talkshow mit dem Thema 20 Jahre Herr der Ringe Übersetzung. Was taugen die deutschen Übersetzungen?
Ah, guck mal, passend.
Ja, nicht 20 Jahre Herr der Ringe Übersetzung. So ein Schmarrn, 20 Jahre Kriege sind ja jetzt drum. Okay. Ja. Und dann geht es halt mal generell um die deutschen Übersetzungen und auch um den Kampf zwischen Kuru und Kriege. Also, wem das interessiert, den kann ich diese Folge nur herzlich empfehlen. Aber ja, das ist ja eh immer so eine Dauerdiskussion auch, wo es Menschen gibt, ja, wenn du da Tolkien liest, das musst du auf Englisch lesen, sonst hast du Tolkien nicht verstanden. Ja, aber wenn ich jetzt jemand bin, der kein Englisch lesen kann, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig. Also ich kann es nachvollziehen, ich hätte natürlich auch gerne die schöne rote Ausgabe im Deutschen, weil ich sie halt einfach optisch schöner finde. Allerdings gab es in Deutschland ja schon mal eine einbändige Lederausgabe im weißen Kalbsleder. Mhm. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn wir jetzt, oder wenn Klett Cotta die rote Lederausgabe in Deutschland rausgebracht hätte, zum gleichen Preis, hättest du andere Menschen, die gesagt haben, wie kann man bitte nur eine Lederausgabe kaufen? Also das deutschen liebsten Hobby, dem Meckern, wirst du immer jemand finden, der an der aktuellen Fassung was auszusetzen hat. Es gibt Leute, die regen sich drauf, das ist aber diese blöde alte Kuru-Übersetzung, wieso ist es nicht die Kriege, die nachher sagen bei der Kriege-Übersetzung, boah, geh weg, verbrennt die Bücher, wer kann man denn nur Kriege kaufen? Dann bringst du irgendwie beide gleich raus und sagst, ja toll, wieso ist das jetzt hier irgendwie noch nicht auf Umweltpapier gedruckt? Also ich meine, du findest immer jemanden, der mit der gemachten Entscheidung oder mit der gefällenden Entscheidung nicht d'accord geht.
Mhm. Ich sag ja, kommt nach Mordor, da haben wir solche Probleme nicht.
Ja, weil es keine Meinungsfreiheit gibt. Super. Also ich wurde auf jeden Fall, seit wir die Fotos von dem Buch veröffentlicht hatten, wo es auch so Blick ins Buch und sowas gibt, bin ich jetzt auch schon öfters gefragt worden, lohnt sich das? Ist es denn wirklich so schön, wie es auf den Bildern aussieht? Und ich habe bislang immer geantwortet, nein, es ist eigentlich noch schöner, weil die Haptik ist halt natürlich immer was anderes als ein Foto und das Buch lohnt sich wirklich. Also allein dieser Farbschnitt ist schon echt, das ist schon ein schönes
Buch. Also eines der schönsten Schlimmen, Jonas, weil das liegt mir noch auf der, das brennt mir auf der Zunge, so wie die sauren Süßigkeiten. es gibt ja, wenn wir so nachher in Moria sind und am Grab sind, dann gibt es ja dieses Buch, was noch so drei Seiten enthält.
Das Buch von Mazarbul.
Und da sind diese drei Seiten abgedruckt in einer ausklappbaren Karte.
Mhm. Und in einem sehr, sehr hochwertigen Druck. Also das ist ja auch nicht ganz einfach, das farbgetreu wiederzugeben bei Kunstwerken. Also vor allem nicht in verkaufbaren Büchern. Und wir haben die Originale ja in der Ausstellung sehen dürfen.
Würde ich gerade sagen.
Sorry. Und Es kommt dem schon sehr nah. Es sieht schon richtig, richtig toll aus. Ich glaube, in der Lederausgabe im Englischen sind die auch als Faksimile zum Herausnehmen, glaube ich, auch dabei. Im Deutschen könnte man sie, wenn man unglaublich neben der Spur wäre, auch heraustrennen aus dem Buch. Ich will es nicht empfehlen. Aber sie sind halt ausklappbar. Ich finde, das muss reichen.
Aber Jonas,
und man hat ja zwei Karten statt einer.
Ich muss schon sagen, ich bin schon sehr versucht.
Für
ihr
welche?
Macht denn das schon sehr, sehr schmackhaft.
Welche? Ja, also ihr da draußen, ihr könnt gerne nochmal meine Privatadresse erfragen.
Ich wäre bei allen versucht.
Ich nehme gerne Fanpost entgegen.
Den Vorhaben von Scheinchen. Mhm.
Oder Büchern.
Unser Chat ist ziemlich ruhig. Ich weiß gar nicht, ob dich überhaupt noch jemand hört und beachtet, Dennis. Vielleicht versinkt das hier auch im Nichts. Also dann hast du leider Pech gehabt.
Aber der Chat ist ja in der Hinsicht egal, weil es kommt ja auch noch als Folge raus.
Also, ja, stimmt. Vielleicht hast du dann noch Glück, dass dich jemand erhört.
Ja.
Also, Klett Cotta, ne? Ihr habt meine Adresse.
Nee, es ist schon echt ein sehr, sehr schönes Buch. Also, wenn man bibliophil ist und buchaffin und Bücher wertschätzen weiß, dann ist das schon wirklich ein Schmuckstück.
Kommen wir jetzt zu einem Lieblingsthema. Uwe Kondeschuld klopft gerade an meine Schulter.
Will der auch mal was sagen?
Ardapedia Roulette. Deine Quelle für Nerdwissen.
So.
Sehr schön.
Ich verschauer. Wer ist denn dran? Dennis, du, ne?
Ja, war ich nicht letztes Mal dran?
Ja, letztes
Mal
war doch. Ach so, ja, stimmt. Da hatten wir den Jonas ja gar nicht dabei.
Übrigens hatte ich recht gehabt, ne? Ist vor den Toren Angmas, ne, Baradur? Nur von der. Von der Nordhöhenseite aus, ja. Doch, ich hatte recht. Hab
okay.
Mich schlau gemacht.
So, Anni, bist du bereit?
Ja. Nein, ich stehe auf dem Schlauch. Warte mal.
Arda.
Ja, ja, Punkt Org, ich weiß. Ja,
Punkt
ja, ja.
Roulette. Punkt
Nein,
Org.
Roulette nicht.
Ach so.
Langer Winter.
Oh.
Moment. Ich schieb den Link rüber. Wo ist es? Da ist es. Da ist es nicht. Da ist es. Wo bin ich denn? Herrgott nochmal. Okay.
Ich mach schon Annelies vor.
Ja, jemand möchte mich nicht klicken lassen. Also, Der lange Winter von November 2758 bis März 2759 des dritten Zeitalters.
Boah, mit dem war langen, der lang.
Ja. Mit dem langen Winter ist ein gut 5 Monate währender Kälteeinbruch, der Eriador und Rohan heimsuchte, gemeint, dem zudem eine große Hungersnot folgte. Der lange Winter in Rohan. Von November 2758 bis 59 des dritten Zeitalters bedeckte eine geschlossene Schneedecke ganz Rohan. Da das Land kurz zuvor von den Dunländern überrannt und besetzt worden war, herrschten bittere Not und Hunger im ganzen Land. Während des langen Winters spielt auch die Legende von Helm Hammerhand, nach der er während der Belagerung von Helms Klamm mehrmals die Hornburg verließ und mit bloßer Hand Gegner erschlug. Er wurde schließlich eines Morgens aufrecht stehen, erfroren auf dem Wall gefunden. Der lange Winter in Eriador. Auch in Eriador forderten der lange Winter und die folgende Hungersnot viele Opfer. Damals kam Gandalf den Auenlandbewohnern zur Hilfe. Sonstiges. Der lange Winter ist nicht mit dem grausamen Winter zu verwechseln. Ganz wichtig. Und dann noch die Quellen. Im Herrn der Ringe ist es Anhang A, die Könige der Mark, und Anhang B, Zeittafel der Westlande, und im ersten Buch der Prolog. Im historischen Atlas von Mittelerde, je nach Ausgabe auf Seite 63, Jahre der Not.
Das ist aber schon klar, dass du den neuen Film gespoilert hast, den New Line Cinema und Warner rausbringen.
Tja, und hab nichts davon gewusst. Ich find's auf jeden Fall cool, dass es mal nicht nur um die Amazon-Serie geht, weil viele vergessen ja dann doch immer wieder, dass da noch ein Film kommt. Und ich als großer Rohan-Fan freue mich sehr darauf und bin unglaublich gespannt, weil ich finde die Geschichte von Helm Hammerhand, also wenn die kein Film wert ist, dann weiß ich auch nicht. Und ja, bin sehr gespannt.
Mir ist aufgefallen, als wir nochmal für meinen ersten Vortrag den Tolkien-Film geguckt hatten und sie dann immer Hellheimer gerufen haben, habe ich am Anfang immer Hellhammerhand verstanden. Da passte mein Kopf nicht.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand gerade den Artikel über grausamen Winter schöner.
Möchtest du den vorlesen?
Nee. Ich bin irgendwann wieder dran. Dann kommen meine bösen Seiten dran.
Dann würde ich sagen, kann
Anni. Dann wird mal richtig was gelehrreicht hier.
Wunderbar.
Gelehrreicht.
Dann kann Anni ja, würde ich sagen, mit dem kurz notiert, mit dem einen Eintrag. Eintrag, sie zu
nennen. Ist aber auch ein schöner Eintrag. Und zwar ist es ja, haltet euch fest, wir sind alle alt geworden, tatsächlich 20 Jahre jetzt dann her, dass der Herr der Ringe, die Gefährten, in die Kinos kam. Und das Hobbiton-Movieset in Matamata in Neuseeland wird, um das zu feiern, ein Outdoor-Screening im Auenland, also in der, wie sagt man, Matamata-Filmwelt, in der Filmkulisse Auenland, die wieder aufgebaut wurde, werden sie den Herrn der Ringe zeigen. Und zwar genau am 10. Dezember, als damals halt die Premiere war, kann man sich dann im Hobbiton-Movieset auf einer großen, wie sagt man denn, Outdoor-Leinwand, Freilicht-Kino-Leinwand, sich den Herrn der Ringe angucken können, umgeben von Hobbit-Häusern und unter dem Festbaum sitzen. Und ich bin so neidisch auf jeden, der da nach Neuseeland kann oder der in Neuseeland leben kann. Und ja, genießt es bitte alle für uns mit. Ich glaube, das wäre eine ziemlich coole Sache.
Termine.
Nee. Da seid ihr bei mir an der falschen Adresse.
Wieso?
Nee. Wir haben einen Praktikanten, der kann viel besser und geiler an der Stange tanzen als ich.
Kann ich das? Na gut.
Ja.
Also, wo sind wir denn? Welches Datum haben wir denn heute? 18. Oktober.
Ja.
Also
heute.
Die Magic Con ist vorbei. 20. Ja. Oktober 2021, 20 Uhr. Talkshow-Diskussionsrunde 20 Jahre Nachkriege. Was taugen die deutschen Übersetzungen? 29. bis 31. Oktober 2021 findet das 17. Tolkien-Seminar statt. Tolkien und die Politik an der Philipps-Universität Marburg. 17. November 2021 um 20 Uhr die Talkshow-Diskussionsrunde. Welche Denkanstöße zum Klimaschutz kann uns der Herr der Ringe heute noch geben? Und am 15. Dezember 2021 um 20 Uhr findet ebenfalls eine Talkshow-Diskussionsrunde statt. Fehlen Tom Bombadil und die Hügelgräber-Szene in den Peter Jackson-Verfilmungen. Und vom 29. Dezember bis 2. Januar findet wieder Silvesterfeste feiern statt.
Juhu!
Auf Burg Breuberg.
Die einzig wahre.
Mit der Treppe des Todes. Ich glaube, ich werde diese Treppe bei Schnee und Eis nie wieder besteigen bzw. herabsteigen.
Welche Treppe des Todes meinst du?
Ja, ich glaube, ich weiß, welche er meint. Zum Parkplatz runter. die ist heftig. Also dann doch lieber die ganz, ganz steile Auffahrt. Ja. Oh, Tim hat uns darauf hingewiesen, es hat allerdings keiner gemerkt mitbekommen. Die Musik ist etwas zu laut. Gut, wer die Termine nicht mitbekommen hat, schaue bitte in die Shownotes, da stehen sie drin. Ich kopiere sie gleich mal rüber in den Chat.
Nee, lass mal, das wird uns nachher einfach alles zu unübersichtlich. Also es gibt,
alles klar.
Ich meine, hat sich ja jetzt im Vergleich zur letzten Folge eigentlich nur dahingehend geändert, dass schon ein paar Termine weg sind.
Genau. Mhm.
Aber gut, weiß ich fürs nächste Mal, dass ich
die... Der nächste ist halt jetzt diesen Mittwoch, also übermorgen.
Dann weiß ich, dass ich die Termine beim nächsten Mal einfach etwas leiser einspielen muss. Also noch leiser als jetzt. Gut, ich habe noch was auch ein bisschen zu den Terminen passt, weil einige das jetzt vielleicht in den letzten Tollcast-Folgen vermisst haben, dass ich darauf eingehe, dass wir mal so etwas hatten wie eine mögliche Sondermitgliederversammlung der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Weil es ja aufgrund der Corona-Verordnungen einen Passus gibt, in dem man eine Mitgliederversammlung auch digital bzw. hybrid stattfinden lassen kann, wenn es keine expliziten Nennung einer solchen Veranstaltungsart in der Satzung gibt. Und hier hatten wir befürchtet, dass die Sachen zum 31.12.2021 gestrichen werden. Diese wurden jetzt allerdings bis zum 31.08.2022 verlängert. Das heißt, die nächste Mitgliederversammlung ist die reguläre Mitgliederversammlung, die wir dann auch als Hybridveranstaltung fahren werden, sofern wir zu dem Zeitpunkt eine reale Veranstaltung machen können. Ansonsten ist es nur eine Online. Und dort wird dann entsprechend eben ein Antrag gestellt, die Satzung dahingehend zu ändern, dass auch zukünftig nur Online, nur Offline bzw. Hybridveranstaltungen möglich sein werden. Nur falls sich jemand fragt oder wundert, warum wir mittlerweile immer noch nichts dazu gesagt haben, weil immerhin gäbe es ja eine 6-wöchige Einladungsfrist. Wenn man jetzt mal auf den Kalender guckt, wäre das ja jetzt schon in die beste Weihnachtsfeierzeit gerutscht.
Willst du vielleicht doch ganz kurz, weil ich es gerade selber nicht auf dem Schirm habe, nochmal kurz sagen, wo und wann das Ding nächstes Jahr stattfindet? Ich werde das nämlich in letzter Zeit voll oft gefragt und weiß es dann immer nicht.
Den Ort weißt du?
Ja, Ort weiß ich, das ist Lützensömmern.
Ja.
Dann wirklich, wirklich zum letzten Mal. Ich bin ja mal gespannt.
Das Elbenwald-Festival ist vom 5., 6., 7. August. Und das Ding ist das Wochenende davor. Also am 28., 29., 30., 31.
Also das letzte Juli-Wochenende.
Korrekt. Und am 29. Juli 2022 um 20 Uhr, voraussichtlich 5, werde ich die nächste Mitgliederversammlung eröffnen.
Ha. Funktioniert die Glaskugel wieder?
Ja. Deine letzte.
Nee, wenn ich da nicht abgesägt werde, sprich ein Misstrauensvotum gestellt wird, würde ich wenigstens noch die 2023 eröffnen müssen, weil zu diesem Zeitpunkt ich ja ebenfalls noch, so ich nicht von Amazon vorher beseitigt wurde, Vorsitzender bin.
Mhm. Naja.
So, ihr Lieben,
lasst mich mal überraschen.
Habt ihr noch was?
Ja.
Hier, was denn?
Nichts.
Ah. Jonas.
Nichts Wirksames.
Nein, leider nicht.
Wie leider nicht?
Leider nicht.
Altpapier weggebracht.
Gerade irgendwas, was er noch haben könnte.
Altpapier weggebracht, Spülmaschine ausgeräumt, Müll rausgebracht.
Altpapier ist noch nicht ausgeleert.
Ja,
Spülmaschine läuft noch.
Siehste, ist doch genug Praktikantenarbeit, die du noch hast.
Ja.
Wie sieht es bei euch im Discord aus? Wolltet ihr schon immer mal irgendetwas wissen? Dann schreibt es jetzt oder schweigt für immer.
Hast du...
Es wird ganz schnell in die Tasten gehauen.
Ja.
Ja.
Moment, Tasten hauen kann ich auch. Ups, war das verkehrt?
Ja.
Verdammt.
Er lächelt mich ja schon an.
Hat Tobias Vorsicht, nicht mehr zur Wahl zu stellen, fragt Tim ganz, ganz unbedarft.
Das ist ja ein Running Gag, Tim.
Ja.
Ich bin aber jemand, der per se, wunderbar, das kann ich gleich noch.
Sich ablenken lässt, geht dieser Satz zu Ende.
Nein, das ist die nächste Frage, die Clary Ferry schreibt und auch schon die eine 100% hat, kann ich dann gleich beantworten. Nein, es ist ein Running Gag. Ich bin aber jemand, der nicht an seinem Posten klebt. Also wenn jemand Junges, dynamisch, Erfolgloses vorbeikommt und sagt, ich habe richtig Bock, ich würde gern auch 50 Stunden die Woche im Jahresmittel für den Verein verschwenden. Dann sage ich, hier bitte, ich schaffe nur 49. You are the king. Nein, es ist jetzt kein expliziter Wunsch meinerseits aufzuhören, aber wenn jemand kommt und sagt, er möchte es gerne machen, räume ich gerne den Stuhl. Ich bin nicht festgeklebt. Und die Frage, die Clary Ferry geschrieben hat, eigentlich wäre sie letzte Woche Donnerstag rausgekommen.
Vielleicht sagst du noch, was es für eine Frage ist für alle, die das jetzt nachhören und nicht mehr mitlesen können.
Wann kommt die neue Silmaria-Folge raus? Aller Voraussicht nach wird sie rausgekommen sein, wenn ihr diese Folge am Mittwoch in eurem Podcatcher oder ab Mittwoch in eurem Podcatcher hören könnt. Sprich morgen.
So, müssen wir jetzt noch rechnen. Okay, danke.
Sie sollte eigentlich letzte Woche schon rauskommen, ging dann mit der Vorbereitung für die MagicCon dann noch ein Technikereinsatz im Haus, ein wenig unter, ich muss noch ein Zitat einsprechen und sobald ich das gemacht habe, geht aller Voraussicht nach irgendwann morgen im Laufe des Tages die Sendung live und ich kann euch verraten, dies ist ja das Simmerieren zum allerersten Mal, aber es gab da wirklich so 2-3 Situationen in diesem Buch, wo ich mir dachte,
Nein,
nicht das, schön. Das dachte ich nicht. Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Damit kommen wir auch so langsam zum Ende. Nein, aber es gab, also freut euch auf die Folge, die morgen rauskommt. Ich hatte so 2-3 Momente, wo ihr wirklich hört, wie bei mir der Groschen fällt. Und ich dann da saß und dachte mir so, alter Falter, was ist Tolkien für eine geile Socke, dass er eine Geschichte im Herrn der Ringe oder eine Szene im Herrn der Ringe schreibt, die mich beim ersten Mal lesen schon total gefesselt hat. Und ich fand sie schon einer der großartigsten Szenen zu diesem Zeitpunkt. Ich finde sie immer noch großartig, also so ist es nicht. Und dann sagt Maria so was in einem Nebensatz, weil sie beantwortet mir eine Frage, weil mir etwas unklar war. Und in dem Moment macht es klick, 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 kloing. Und ich so, Alter, dann bedeutet das ja, nein, oh mein Gott. Und diese Szene wird auf einmal nochmal viel großartiger, viel impulsanter, viel logischer. Und es war ja vorher nicht so, dass diese Frage, dass diese Szene im Vorjahr keinen Sinn ergeben hat, sondern sie war ja so schon gut. Und ein Autor, der etwas schafft, so etwas schon was gut zu schreiben und mit zusätzlicher Information sie noch besser darzustellen, dachte ich so, ich bin echt gespannt, was das Silmarillion noch für mich auf Lager hat.
Du verrätst uns jetzt aber garantiert nicht, was das für eine Szene ist.
Tod und Verderb kommt noch.
Ihr könnt doch mal raten, Jonas, welche Szene meine ich?
Das weiß ich nicht.
Rate. Anni?
Ich hätte jetzt spontan gesagt, Aragorn singt Beren und Lúthien, aber soweit kannst du noch nicht sein.
Okay, Dennis? Eigentlich
weiß ich nicht.
Also du müsstest es eigentlich wissen. Das ist ja dein Metier.
Ich hab's schon mal gesagt. Also ganz ehrlich jetzt mal, hier unter uns. Ne? Mordor ist die einzige und auch Sauron, der einzige richtige Gute in dem gesamten Epos dieser Geschichte. Nur er wird halt von irgendwelchen anderen Völkern da draußen, also sprich Menschen, Zwerge, Hobbits, und Elben missverstanden.
Elben. Ja,
es hat ja noch mit Saurons, also Sauron ist eigentlich die gleiche Art und sie unterstehen ja eigentlich beide Morgoth, weil Melkor dürfen sie ja nicht genannt werden.
Nein, genau, Morgoth.
Aber das, was ich meine, steht eigentlich auf gleicher Stufe wie Sauron. So hatte ich es zumindest verstanden. Und wenn ihr diese Bilder sehen könntet, diese Gesichter, diese fassungslosen Nachdenklichen.
Ja,
es geht
ich bin
um
gerade
überlegt.
Ja, genau, auch, ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob ich sagen soll oder darf.
Der Balrog ist ja ebenfalls ein Maia. Oder die Gattung der Balrogs gehört dazu. Und damit ist, und Gandalf ist ja ebenfalls ein Maia. Und damit ergibt diese Szene einfach nochmal unglaublich viel mehr Gewichtung. Dieser
die
Kampf.
Die Szene mit Gandalf und dem Balrog.
Genau.
Und das was mich so ich habe ja auch tatsächlich nachdem ich die erste Folge Silmaria gehört habe, habe ich ja tatsächlich, wo ich dann auf der A7 gelandet war, wo ich nie hin wollte, verstehe ich bis heute nicht, kenne den Weg im Schlaf anscheinend, hätte ich schlafen sollen, wäre besser gewesen. Jedenfalls war die Folge sehr spannend und hat mich tatsächlich dazu gebracht, jetzt nochmal das Silmarillion tatsächlich beim Autofahren zu hören, sonst habe ich mir das mal verboten, weil ich dachte, ich schlafe da ein, weil die Stimme halt von Achim Höppner so wunderbar ist und ich das Silmarillion tatsächlich halt zum Einschlafen höre, damit ich einschlafen kann, habe ich es bislang nicht beim Autofahren gehört. Jedenfalls habe ich es dann angefangen und dachte mir so, okay, ja, der Anfang ist schwierig, so wie er schon immer schwierig war für mich und habe das dann einfach übersprungen und habe halt mit der Valaquenta weitergemacht. Das fand ich richtig, richtig toll und da ist mir dann halt aufgegangen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Sauron ein Balrog. Das war für mich eine komplette Neuigkeit, wo ich mir so dachte, Moment mal, was? Und das war so, da hat sich auch irgendwie so eine Lücke geschlossen, die vorher noch da war, unbemerkt.
Also wir sind jetzt gerade fast seit 35 Minuten dabei, eine Frage von einem
Ja, okay, Discord, machen wir doch mal weiter. Wir haben noch mehr Fragen.
Nee, wir haben keine Fragen mehr.
Doch, wir haben noch Fragen, also beziehungsweise eine Anmerkung. Ich glaube, die geht an Dennis. Deuteria schreibt nämlich, ich möchte nur sagen, dass ich eigentlich ganz lieb bin. Dennis, kannst ja vielleicht Ungar können dir mal ausrichten. Vielleicht hilft's was.
Wieso? Sein Menüplan für Deuteria steht schon. Also in welchen Gängen er sie verspeist. Ja, das steht schon.
Und sie würde ganz gerne noch wissen, wie alt wir sind. Das war ja mal auch schon...
Wir wandeln auf diesen Erden, seit Iro uns hinabgeschickt hat.
Also ja. Tim hat das ja vorhin schon aufgelöst. Lass mich mal scrollen. Da ging es darum, ich möchte gerne mal in einer Welt leben und so weiter.
Also und ich würde sagen, ich glaube, wir haben alle eine 3 vorne stehen. Ich glaube, das reicht.
Ja, inzwischen schon.
Moment, oder Dennis, muss bist du schon bei der 4?
Alter. Also hättest du das jetzt bei einer Frau gemacht, Alter, die hätte dich jetzt nackig gemacht, die hätte dich niedergemacht. Aber ganz ehrlich, als Mann, Dinge, die Ungur konnte nicht mal sehen will, einen nackten Tobias. Aber
an alle verwirrten Zuhörenden da draußen, wir sehen uns dieses Mal.
Ich gehe zwar stark auf die 4 zu, ja, die kommt viel, viel näher.
Dann bleib doch einfach stehen.
Ja.
Oder lauf einfach in die andere Richtung.
Aber ich sage immer wieder, ne, ich bleibe für immer und ewig 83.
Sehr gut. Ein schönes Schlusswort. Habt ihr sonst noch was?
Ansonsten ja, ich habe noch was. Ich wollte nämlich noch, weil Tim hatte so schön geschrieben auf meinen Kommentaren, ich möchte mal in einer Welt leben und so weiter, schrieb Tim so schön, dafür wirst du wohl nicht alt genug, Annika. Also egal wie alt ich bin nicht alt genug. Finde ich sehr schön.
Wunderbar.
Und jetzt schreibt er, ihr seid Jungspunde. Tim, du musst dich jetzt schon mal entscheiden, ne?
Ja, sicher. Und Deuteria, ich sag nur 83er.
In diesem Sinne, bleibt gesund.
Und munter.
Bleibt wissbegierig, liest das Silmarillion. Und bis zur nächsten Folge wünschen wir euch eine Tolkien-eske Zeit.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.